ihm tat es einfach gut, dass er mit jemandem reden konnte. Die Eltern haben für ihren Sohn eine Kerze angezündet. Und so erleben wir immer wieder Situationen in der Autobahnkapelle, wo es gut ist, einfach da zu sein, ein offenes Ohr zu haben.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Schwester Inge Meier. Sie ist die Trucker-Schwester an der Autobahnraststätte. Zum Beispiel an der Autobahnkapelle zwischen Heilbronn und Nürnberg ist sie gelegentlich zu finden. Und sie spricht mit Menschen, die dort eben Rast machen. Schwester Inge, das sind spannende Entdeckungen. Manchmal Einblicke, tiefe Einblicke ins Herzen von Menschen. Ich habe so eine Geschichte vor Augen. Ein junger Mann hat einen Motorradunfall, schlimm, und die Eltern sind auf dem Weg zum verunglückten Sohn und halten an der Kapelle. Das Motorrad ist kaputt und der Junge ist schwer verletzt, und dann begegnen sie ihnen. Was war das für eine Begegnung?
Ich habe den Eindruck, es war gut, dass der Vater einfach erzählen konnte von dem, was da passiert ist. Er war so in dem Spannungsfeld, darf der Sohn wieder Motorrad fahren nach so einem Unfall, Motorrad ganz kaputt, oder verbieten wir es als Eltern? Er war da so in der Frage drin, und ihm tat es einfach gut, dass er mit jemandem reden konnte, dass er die Möglichkeit hatte, das, was ihn bewegt, einfach zu sagen. Seine Frau war dabei, die Frau war mehr ruhig, aber ich habe gemerkt, ihn bewegt es sehr. Und so erleben wir immer wieder Situationen in der Autobahnkapelle, wo es gut ist, einfach da zu sein, ein offenes Ohr zu haben.
Die Autobahnkapelle ist ein besonderer Ort an einem Rastplatz, aber es ist eben ja eine Begegnung, die wie diese auch nicht geplant ist. Es ist eine kurze Begegnung. Sie reden mit diesem Vater, mit der Mama, und die gehen nach ein paar Minuten weiter. Es ist ein kurzes Gespräch, vielleicht ein bisschen längeres Gespräch, aber es sind doch nur ein paar Minuten, vielleicht mal eine halbe Stunde. Und dann ziehen die Menschen weiter. Was verändert sich für Menschen, wenn sie geredet haben?
Ich merke, also manche gehen entspannter weiter oder mehr ruhiger. Durch das in der Kapelle sein, oft zünden sie eine Kerze an für eine Person. Auch die Eltern haben für ihren Sohn eine Kerze angezündet, dass es ihnen einfach gut tut und sie merken, ich kann jetzt anders weiterfahren.
Jetzt ist es ja so, Autobahn, Raststätte, das kennen wir wahrscheinlich alle. Ja, wir halten immer mal an, irgendwo, es gibt so ein paar Bedürfnisse, die man auf langen Fahrten zu stillen hat, und dann hält man irgendwo an. Es sind aber Orte, an denen man eigentlich nicht bleiben will. Jetzt in der Urlaubszeit fährt man los, man hat das Auto vollgepackt, ist mit dem Urlaubsziel, man ist im Stau, manchmal gestresst, es kann heiß sein, es gibt noch andere Autofahrer, das ist manchmal das Leidige auf der Autobahn, und man ist so in einer gewissen Stimmungslage unterwegs, nicht dort, wo man hin will, sondern so zwischendurch. Welche Bedeutung haben dann Begegnungen so am Rande, solche Randgespräche? Das Rasten überhaupt?
Also jetzt gerade in dieser heißen Phase hat man auch ganz profane, aber auch existenzielle Erlebnisse, wo jemand gesagt hat, ach, das tut jetzt so gut, in einer kühlen Kapelle zu sein. Weil wir haben das Vorrecht, in der Autobahnkapelle, im Winter wird geheizt und im Sommer wird er abgekühlt. Da gibt es einen etwas kühleren Raum, und wo ich sage, ah, das tut jetzt so richtig gut, nach dieser langen Autofahrt im heißen Auto und draußen heiß, dass ich einfach hier mal in einem kühlen Ort sein kann. Und dann, wenn Sie ein paar Minuten in dem Raum sind, merken Sie auch, er hat auch eine besondere Atmosphäre. Also ganz viele drücken das auch im Buch aus. Ah, hier ist so ein Ruheort, so ein Ort des Friedens. Hier ist irgendwas Besonderes. Also es ist richtig so spürbar.
Ich habe vorher schon gesagt, die Kapelle liegt an der A6. Es gibt, glaube ich, 44 Autobahnkapellen in ganz Deutschland. Das ist eine davon. Und wenn man da reinkommt, ich war gerade vorher noch mal drin, es ist eben eine Kirche, quasi so eine Art Kirche, die so mitten eben an der Autobahnraststätte steht, nicht mitten in der Stadt, wo man sonst eine Kirche erwartet. Und es sind nicht die klassischen Kirchgänger, die da reingehen, Aber es ist sofort, bist du in einer anderen Welt. Da vorne steht ein Kreuz, ein kleiner Altar, es sind bunte Fenster, so Regenbogenfarben. Es ist ein kleiner Ruheort und das Getöse der Autobahn, es verstummt nicht ganz, aber es wird merklich leiser, wo man mal so durchatmen kann. Und Sie haben das Buch erwähnt. Das ist so ein Buch mit leeren Seiten und an jedem Tag schreiben Menschen da rein. Und zum Teil sind das ganz bewegende Sätze. Was finden Sie da so vor?
Ja, da wird ganz viel reingeschrieben. Auf der einen Seite Dank. Dank für Bewahrung unterwegs. Manchmal auch, es hätte hier einen Unfall gegeben und wir sind so froh, dass wir jetzt heil durchgekommen sind oder dass wir überhaupt in Urlaub fahren können. Dank für Familie. Auf der anderen Seite aber auch genauso Bitten für die Familie oder für nahestehende Menschen, die krank sind oder um einen Arbeitsplatz. Natürlich auch um Frieden, Frieden für die Welt. Und es sind auch viele Einträge in fremder Sprache, die wir gar nicht verstehen. Aber da denken wir, Gott weiß es. Gott selber versteht es.
Ich habe vorher mal reingeguckt und habe mir so ein paar Notizen gelesen. Ich bin da wirklich beim Schmökern ein bisschen hängen geblieben. Ich finde es ganz bemerkenswert, weil das so ein bisschen ist wie ein Einblick in die Seele, so ganz unerwartet, wo Menschen etwas äußern können, was sie vielleicht sonst gar nicht zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, vor 2 Tagen, zum ersten Mal bin ich unterwegs ohne meinen lieben Mann. Ich war zum ersten Mal ohne ihn in den Urlaub. Bernd, diese Kerze ist für dich. Danke, dass mein Weg in diese Kapelle geführt hat und ich dadurch Kraft spüre und mit dir verbunden bin. Schreibt eine Frau an ihren offenbar verstorbenen Mann Bernd. Das ist schon sehr, sehr, sehr persönlich, was ein Mensch da zum Ausdruck bringen kann und was sonst gar nicht passiert wäre, wenn es diese Kapelle nicht gäbe. Das finde ich richtig wertvoll.
Und uns Schwestern ist es auch wichtig, dass diese Anliegen, diese Bitten und Dank, dass wir das auch bewusst dann auch vor Gott nochmal bringen. Ja. Eine Schwester von uns schreibt von den vergangenen 4 Wochen die Anliegen raus und schreiben auf einen Zettel und vervielfältigen wir. Und wir treffen uns einmal im Monat in der Autobahnkapelle zum Beten und wer da mit dazukommen möchte, mitbeten möchte, ist da herzlich eingeladen, um mal speziell auch für diese Anliegen beten.
Das ist bemerkenswert. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, was das überhaupt für eine Schwesternschaft ist und warum ich sie die ganze Zeit als Schwester anspreche und was da dahinter steckt und so. Aber jetzt nochmal kurz bei der Autobahnkapelle. Lasst uns einen Moment dort bleiben. Ich finde ja, es gibt auch so ganz andere kurze Notizen. Zum Beispiel betet jemand, bitte schenkt doch, dass Deutschland gewinnt. Wir sind noch zur Zeit der Weltmeisterschaft, jetzt gerade bei der Aufnahme dieses Live-Podcasts hier. Das Gebet ist nicht erfüllt worden. Was sagt die Schwester dazu?
Ja, ich glaube, wenn der liebe Gott da diese Gebete alle erhören sollte, da hat er ein Problem. Ich glaube, das überlässt er uns Menschen.
Ja, manche Dinge
bestimmt. Es gibt Wichtigeres.
Das stimmt. Aber trotzdem ist es ja so ein bisschen beispielhaft dafür, Sie sagen, Sie beten dafür, Menschen haben Sehnsüchte und Wünsche, die sie ausdrücken, auch in diesem Buch und die in dieser Kapelle irgendwie Worte finden, geschrieben, vielleicht gebetet, laut oder leise. Aber was, wenn Gott Gebet nicht erhört? Wie gehen Sie damit um? Ich glaube, die Erfahrung kennen die meisten, wenn sie das mal probiert haben mit Beten.
Ja, die Erfahrung, denke ich, wird jeder Mensch schon mal mitgemacht haben. Und für mich heißt es trotzdem zu vertrauen, Gott ist da, auch wenn mein Gebet oder was ich mir wünsche, so nicht erfüllt wird. Ich vertraue, dass er mich da durchführt und dass er trotzdem einen guten Plan hat für mich oder für die Situation, dass ihm da nichts entgleitet. Auch wenn es für mich momentan vielleicht eher anders aussieht.
Also so ein Grundvertrauen, dass da Gott mitgeht, mitfährt. Das gilt für alle Menschen in besonderer Weise, aber auch für Trucker, Lkw-Fahrer, die auf Rastplätzen nochmal in besonderer Weise auftauchen und eine besondere Beziehung haben zu Rastplätzen. Die verbringen da nämlich zum Teil ganze Wochenenden, manchmal 48 Stunden, die Nächte, Teile ihres Lebens an der Autobahn. Und das ist nochmal eine andere Begegnung. Was sind so Erfahrungen, die Sie mit Truckern haben, mit diesen Helden der Landstraße? Bisschen romantisiertes Bild, aber gibt's ja so. Besonderer Menschenschlag?
Ja, ich glaube, das ist für die wenigsten so angenehm, sondern das ist ihre Arbeit. Ja, seit ich bei unserem Truckertreff mitmachen, das ist ein Angebot für Lkw-Fahrer, wo wir jeden Monat in den Sommermonaten einladen, wo Gegrilltes gibt und Getränke und wo wir einfach da sein möchten, auch zum Gespräch und mit dem Essen und mit dem Trinken einfach auch Danke sagen möchten, dass sie für uns auf der Straße unterwegs sind, dass sie schauen, dass die Regale in den Geschäften wieder gefüllt sind, dass man einfach da mal Danke sagt. Und es ist schon bewegend zu hören, wie viele Tage sie von ihren Familien weg sind.
Ja, das ist ja die Realität, ne? Also ich habe das vorher so ein bisschen, King of the Road ist so ein schönes Bild. Die ganze Country-Musik und Trucker-Songs lebt ein bisschen von diesem Mythos. Aber der Alltag ist schon ziemlich herb, weil viele einfach, oder eigentlich so gut wie alle, von ihren Familien, von einem normalen Sozialleben, wie wir das so haben, getrennt sind und viel unterwegs sind. Und dann ist das eine besondere Überraschung, oder? Wenn es da so ein Trucker-Treff gibt mit Steaks und was zu trinken und dann noch ein Danke gesagt wird. Ist ein bisschen unverhofft. Wie reagieren die Jungs?
Da ist meistens sehr ein Erstaunen da. Was, das macht ihr für uns? Manchmal zunächst eine Zurückhaltung. Haben wir wirklich gute Absichten?
Gibt es Misstrauen?
Ja, so. Ja, es gibt tatsächlich auch Misstrauen, einfach weil auf den Parkplätzen oft Benzin abgeschleuchtet wird oder Diesel oder die Ladung dann geraubt wird. Mhm. Von daher ist schon Misstrauen da. Von daher ist gut, dass wir im Team auch Frauen und Männer sind, gemischt sind, wo die Hemmung dann einfach genommen wird. Und wir sind nicht zu weit weg von ihren LKWs, dass sie auch einen Blick noch drauf haben können. Und wenn dann einige LKW-Fahrer da sind, dann kommen andere dazu. Mhm. Die beste Werbung ist immer, wenn LKW-Fahrer selber ihre Kollegen einladen. Und die dann wirklich mit Handy rumlaufen, fotografieren oder Filme drehen, an ihre Kollegen schicken. Sowas haben wir noch nie erlebt. Es gibt hier einen Platz, wo was für uns angeboten wird, wo Menschen da sind und sich Zeit nehmen für uns.
Das heißt, es macht so die Runde unter den Truckern, dass es so eine besondere Anlaufstelle hier gibt an der A6, wo es ein Stück Wertschätzung und sogar ein Schnitzel gibt manchmal.
Ja, bei den meisten LKW-Fahrern ist so, dass die keine regelmäßigen Touren fahren. Das ist meistens Zufall, dass sie gerade an dem Abend da sind, wenn wir auch da sind.
Bevor wir gleich noch zu Ihrer Schwester-Existenz kommen und was das eigentlich bedeutet, als Schwester zu leben, würde ich gerne noch mal kurz fragen, wenn man so kurze Begegnungen hat, vielleicht bei so einem Essen-Trucker-Treff, ist es ein bisschen länger, aber was geben Sie den Menschen mit? So ein Stück Dankbarkeit, etwas ausgesprochen zu haben, etwas geteilt zu haben, aber es bleibt doch auch, stelle ich mir zumindest vor, so ein Grundgefühl, ja, das waren jetzt ein paar Momente, wo ich teilhaben konnte in einem Leben, aber wirklich verändert habe ich die Lebenssituation nicht. Bei den Eltern nicht, bei den Truckern, die weiterfahren, auch nicht. Die haben dieses Leben, das sie eben haben. Wie gehen Sie damit um, nur so Kurzzeit-Teilhaberin zu sein an einzelnen Lebensgeschichten?
Ich habe gemerkt, es reicht oft, auch nur ein offenes Ohr zu haben. Einfach da zu sein, zu hören, wie sieht meine Situation aus? Ich kann die Situation nicht ändern, aber wenn jemand das einfach mal mit jemandem teilen kann, der ihm zuhört. Mhm. Und ich glaube, das hilft schon viele Menschen, Ja, und dass sie dann anders weiterfahren.
Und so können sie auch dann weitergehen und die Menschen wieder ziehen lassen. Zu diesem Podcast gehört auch eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde, Schwester Inge. Ich würde Ihnen gerne zwei Alternativen nennen, immer mal wieder, also zwei, mehrere. Und Sie entscheiden sich für eine, die sind nicht immer ganz tiefsinnig, aber manchmal haben Sie ein bisschen Hintergrund. Die erste ist so die klassische, stellt sich vielleicht jeden Morgen, für manche Menschen, für andere auch nicht, Kaffee oder Tee?
Tee.
Wirklich? Tee?
Ja.
Ja, ich gehöre zur anderen Seite, Tee trinke ich nur, wenn ich krank bin. Für die Schwester an der Autobahnkapelle, Auto oder Zug?
Auto.
Verbrenner oder Elektro?
Im Moment noch Verbrenner.
Tempolimit, ja oder nein? Oh, da gibt es Reaktionen im Publikum. Wir wollen keine intensive Debatte führen jetzt, aber ich will sie auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber
persönlich eher kein Tempolimit.
Ja, ich
verantwortlich fahren.
Ja, verantwortlich fahren, und ich ahne, wovon Sie sonst reden. Genau, wir gehen schnell weiter, aber ich will doch mal fragen, Kirche oder Straße?
Beides hat seine Berechtigung.
Ja, klar, es sind Alternativen, zwischen denen man sich eigentlich nicht entscheiden kann, aber es ist schon interessant. Ich habe mir doch mal so gedacht, wenn ich an das Neue Testament denke, wo Jesus unterwegs war, gelegentlich auch in einer Kirche, also Synagoge damals, Judentum, aber er hat Menschen oft auf dem Weg angesprochen, an der Straße oder dort, wo Menschen krank waren oder bei Festen, also Alltagssituationen. Eigentlich ist das schon ziemlich nah dran an dem, was den Ursprung auch des Christentums ausmacht. Noch eine Frage, Kapelle oder Kathedrale?
Kapelle.
Segen oder Fluch?
Segen.
Ja, wer würde sich für Fluch entscheiden? Das ist mir schon klar. Was bedeutet Segen für Sie, auch Menschen zu segnen?
Segen, dem anderen was Gutes zusprechen.
Und hat das Kraft?
Ja. Auch Segen empfangen. Gutes empfangen, aber ich darf auch dem anderen Segen zusprechen. Hatte ich vor kurzem auch einen LKW-Fahrer einen Segen zugesprochen. Es war ein Ausländer. Er hatte einen Gottesdienst in der Autobahnkapelle angehört, in seiner Sprache. Und ich habe am Ende gefragt, ob ich ihm noch einen Segen zusprechen darf. Wir haben da so Segensbändel, und er hat sich dann sehr gefreut und ist dann.
Was sprechen Sie dazu? Wie klingt es?
Den aaronitischen Segen.
Also der auch am Ende des Gottesdienstes gesprochen wird. Der Herr segne dich
und behüte dich. Und das steht da auf dem Bändel drauf. Ja. Ich habe dann noch eine App genommen, übersetzt, damit er weiß, was ich jetzt spreche.
Das ist ja auch so ein Thema, die Sprachen. Viele kommen aus Osteuropa, Polen, Bulgarien, Russland. Wie geht das mit den Sprachen? Sie lassen sich übersetzen oder haben auch Menschen anderer Sprache, die dann die Kontakte pflegen? Ne?
Ja, da sind wir sehr froh, dass gerade bei unserem Truckertreff, Arbeit mit LKW fahren, dass wir da Freunde haben, die Russisch können, Rumänisch können. Jetzt haben wir eine Frau neu hinzugewonnen, die Ungarisch kann. Mhm. Uns fehlen noch Menschen, die Polnisch können. Also wenn da jemand jetzt zuhört und sagt, oh, ich lebe in der Nähe von Schwäbisch Hall und ich kann Polnisch, der ist herzlich eingeladen, sich zu melden und damit zu machen.
Und mit Truckern und anderen so ein bisschen ein Stück Leben zu teilen. Ja, herzliche Einladung dazu. Eines würde mich noch interessieren. Haben Sie eigentlich schon mal am Steuer gesessen, so am Truckersteuer so hochklettern, 2-3 Stufen und dann das Lenkrad und so?
Also ich saß schon mal immer LKW drin, aber der ist da nicht gelaufen.
Haben Sie einen Führerschein?
Nee, ein bekannter Diakon, der hatte einen LKW und da durfte man mal das Führerhaus anschauen.
Und Sie sind und noch nicht, man könnte ja auf so einem Rastplatz auch mal ein bisschen losfahren, auch ohne Führerschein. Mal kurz auf die Autobahn, oder?
Das überlasse ich andere.
Aha, ich muss sagen, die Schwester hat einen Schutzengel und so. Das, ja. So, also wenn ich da wäre, ich glaube, ich hätte Lust dazu. Aber gut. kommen wir mal zu dieser Schwesterexistenz. Schwester Inge, wie sind Sie denn Schwester geworden?
Ja, wie bin ich Schwester geworden? In jungen Jahren, ich war Anfang 20, das heißt, ich hatte die Christusträger schon mit 14 kennengelernt, die Brüder. Es gibt ja neben uns Schwestern auch Brüder.
Christusträger Brüder,
die waren viel in den Gemeinden unterwegs, auch mit ihren Musikgruppen. Und da hatte ich eine Gruppe kennengelernt und sie hatten aus ihrem Leben erzählt, dass sie alles gemeinsam teilen und arbeiten. Und mir hat es damals schon fasziniert.
Als Teenagerin?
Ja. Aha. Also ich weiß noch, es war ein Freitagabend und ich habe Samstagmorgen erzählt und das kam dann nicht so gut an.
In der Familie?
In der Familie. Und ich hatte dann später die Gruppe nochmal gehört und habe dann mitbekommen, dass es auch Schwestern gibt. Mhm. Hier in Helgershof bei Braunsbach, dass dort ein Gästehaus gibt und dass sie Freizeiten anbieten. Und ich war dann zu Freizeiten, ja, und habe dann auch mitbekommen, dass man auch so mitleben kann, so ein diakonisches Jahr machen kann. Und da dachte ich, ach, das wäre vielleicht auch mal ganz gut, um über manches nachzudenken.
Und das haben Sie gemacht?
Habe ich das gemacht.
Und sind, jetzt müssen wir nochmal klären, was heißt es denn, Schwester zu sein? Das heißt ja ein Leben, so man sagt nach den klassischen evangelischen Räten, also so eine Art evangelische Mönchsstruktur oder Schwesternstruktur. Dazu gehört Armut, Enthaltsamkeit, gemeinsames Leben, Gehorsam.
Genau, die.
Das sind schon kräftige Begriffe. Das heißt, jetzt frage ich einfach mal so ein bisschen frech, arm. Sie haben nichts.
Also ich sage in der Zwischenzeit, hier von Armut sprechen, ja, tun wir uns schwer. Wir reden mehr von Gütergemeinschaft und dass wir lernen wollen, ich sage auch lernen, mit dem uns Anvertrauten auch verantwortlich umzugehen. Wir haben einen großen Schatz. Natürlich, also ich selber habe jetzt nicht so viel. Das gehört alles der Gemeinschaft. Und wenn ich da mal Bestandsaufnahme mache, geht es uns gut, aber mit dem dann auch verantwortlich umzugehen.
Sie haben Bankkauffrau gelernt, also einen ganz normalen Beruf, darin auch gearbeitet, sind jetzt auch für die Schwesternschaft tätig in der Verwaltung. Aber das heißt ja schon, auch als junge Frau schon, als Teenagerin und dann eben als der Entschluss fiel, so mit Anfang 20, ich will nicht für mich arbeiten, mir etwas aufbauen, vielleicht mal einen Truck kaufen oder so oder ein schnelles Auto, sondern ich gebe mein Leben in eine Gemeinschaft hinein, zumindest was den Besitz angeht. Das ist schon ein beachtenswerter Schritt.
Ja, aber das ist ja mehr, weil ich sozusagen ein Teil der Gemeinschaft sein darf und gemeinsam können wir einfach mehr bewegen. Gemeinsam können wir Aufgaben angehen, die ich allein so nicht machen könnte. Und da Teil zu sein, das ist was Großes. Das überwiegt oft das andere, was wir jetzt nicht haben.
Das ist Ihnen auch irgendwie abzuspüren, dass das was Großes ist. Aber dem will ich, diesem Geheimnis, ein bisschen auf die Spur kommen, weil es ja erstmal wie Verzicht klingt. Und auch ein Verzicht ist, dazu gehört auch Enthaltsamkeit. Also Sexualität nicht so zu leben, wie das die allermeisten Menschen tun, bewusst sich zu entscheiden für ein Leben, das enthaltsam ist. Das klassische alte Wort ist Keuschheit. Was hat Sie dazu bewogen, sich dafür festzulegen?
Ich hatte mich mit der Frage schon auseinandergesetzt. Ich hatte auch vorher meine Freundschaft in Beziehung und bei dieser Freundschaft war mir dann schon auch die Frage wichtig, was ist meine Berufung oder mein Leben, ist es wirklich dran, Familie, Ehe zu haben? Also von daher war schon auch die Frage, gibt es auch was anderes für mich?
Aber Sie haben sich so entschieden.
Genau.
Gehorsam ist noch so ein Stichwort. Wem gehorchen Sie, außer dem Herrn Jesus und dem lieben Gott?
Wir reden auch vom mündigen Gehorsam. Mhm. Und da steckt ja auch in dem Gehorsam das Wort Hören drin, dass wir auch aufeinander hören möchten.
Also in der Gemeinschaft einander achten. Gibt es zwischen den Schwestern manchmal Zoff?
Oh ja, wir sind ganz ganz Mensch.
Worüber ganz, haben Sie sich zuletzt gestritten diese
ganz
Woche?
Ganz irdisch.
Ja, wenn man so zusammen wohnt, kann man sich das vorstellen. Ja. Also in jeder WG und Familie, die Kleinigkeiten genau. sind ja schon so.
Ja. Und von daher ist es auch wichtig, dass man oder dass ich weiß, dass es mein Weg ist, meine Berufung ist. Also wenn ich nur um der Schwestern willen in der Gemeinschaft werde, das trägt nicht. Ich brauche einen festen Grund, was mich trägt. Und das ist auch mein Glauben.
Weil wir jetzt gerade so unter uns sind, haben Sie es schon mal bereut?
Bereut nicht, weil manchmal kommt schon die Frage, wo bin ich eigentlich? Mhm. Die Frage ist schon da. Und für mich und uns Christen ist ja gut, dass wir auch immer wieder neu beginnen können. Wir leben von der Vergebung, dass uns vergeben wird und dass ich im anderen vergeben darf, muss. Und wie heißt es so schön, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen.
Mhm, ja, so ein Spruch, den wir kennen. Schwester Inge, der Podcast heißt Hoffnungsmensch. Und normalerweise, wenn wir im Studio sind, steht hier ein Glas zwischen uns, wo Sie ein Los ziehen können. Und da steht irgendein Spruch drauf zum Thema Hoffnung. Ein Glückskekswort oder ein Bibelvers oder ein Philosophenzitat oder ein Liedspruch. Das haben wir jetzt hier nicht in Crailsheim heute dabei. Aber ich würde Sie gerne fragen, was bedeutet Hoffnung für Sie? Um vielleicht ein Wort dazuzulegen, das oft zitiert wird und in aller Munde ist, wenn ich Hoffnung anspreche, wird oft gesagt, ja, Hoffnung stirbt zuletzt, genau. Aber sie stirbt.
Hoffnung ist für mich auch eine Zuversicht, zu vertrauen, es geht weiter, weil ich bin froh, dass ich einen Glauben habe, der mich trägt, auch durch Tiefen hindurch und weil ich weiß, dass Gott barmherzig ist mit mir und mit anderen und es gibt mir immer wieder auch Zeichen der Hoffnung.
Wenn Sie das so sagen, auch von den Grundentscheidungen Ihres Lebens her, so sich ganz auf diesen Glauben einzulassen, dann klingt das total authentisch und glaubhaft und das ist irgendwie auch beeindruckend. Und jetzt mag es aber Menschen geben, ob jetzt an der Autobahn, Raststätte oder sonst wo, die sagen, so würde ich auch gerne glauben können und ich bewundere das und das ist irgendwie beeindruckend, aber ich habe das nicht so, mir ist diese Tür nicht offen. Zu hoffen und so eine positive Grundeinstellung zu haben und dieses Vertrauen, dass es einen Gott gibt, der mich trägt, trotz allem Mist, den ich vielleicht auch erlebe und aller Verzweiflung. Was sagen Sie so einem Menschen? Der glauben will, aber es sich schwer tut zumindest.
Ich würde fragen, möchtest du mal versuchen zu glauben? Oder es gibt da Momente, wo ich für einen anderen mitglauben kann, mithoffen kann, das mittragen kann. Manchmal ist es auch so, dass eben einer in einer Situation ist, wo es ihm so schlecht geht, wo ich sage, auch wenn du das jetzt gerade nicht hoffen kannst, ich möchte für dich mithoffen.
Menschen sind manchmal hoffnungsvoll, manchmal optimistisch, manchmal euphorisch und manchmal einfach verzweifelt. Wo es nicht so neutral ist, sondern wo gerade das Gegenteil der Hoffnung oben aufliegt. Was kann dann passieren, wenn ich merke, jetzt geht gar nichts mehr, auch an der Autobahn? Wenn ich verzweifelt da an der Kochertalbrücke stehe, auf dem Rastplatz und nicht weiß, wohin mit meinem Leben. Was dann, wenn es so richtig akut ist? Wie gehen Sie mit so einer Situation um? Gerade als Schwester.
Ja, dann es gab auch schon die Situation, wo man dann fragen oder sagen, wir haben den Eindruck, es wäre gut, du nimmst Hilfe in Anspruch. Es gibt Möglichkeiten, mit jemand ins Gespräch zu gehen, eine Therapie zu starten oder jemand aufzusuchen oder auch manchmal in eine Klinik zu gehen.
Gerade wenn Menschen depressiv sind.
Einfach ja, Hilfe anzunehmen.
Eine Sache, die in der Autobahnkapelle auch noch passiert und die jenseits der Worte ist, das sind Kerzen. Also ich kann da einfach still sitzen, ich kann in das Buch schreiben, ich kann mit ihnen sprechen, vielleicht davor auch was essen, Menschen begegnen, aber ich kann einfach auch still eine Kerze anzünden. Sie haben da auch schon so eine Erfahrung gemacht mit Osterkerzen oder mit einer Osterkerze, wo Menschen hinkommen und dann so, ja, so ein Stück Hoffnung mitnehmen, weil Auferstehung etwas ist, was plötzlich in ihr Leben hineintritt. Was ist das für eine Erfahrung?
Ja, das war eine ganz besondere Erfahrung. Ich war am Ostermontag Nachmittag in der Autobahnkapelle, einfach so für mich, um einfach da zu sein. Und ich habe gemerkt, da kommt eine Frau, eine Besucherin, läuft vor, schaut sich die Osterkerze an. Ich habe schon gemerkt, irgendwie stimmt was nicht. Und so auch wir in der Autobahnkapelle haben jedes Jahr an Ostern eine neue Osterkerze. Mhm. Wir hatten also bis dieses Jahr Karsamstag eine Kerze mit dem guten Hirten drauf, mit dem Bild vom guten Hirten. Und jetzt seit diesem Jahr einen Baum drauf, auch eine schöne Kerze. Ein paar Tage später bekamen wir eine Mail von dieser Besucherin. Da hat sie geschrieben, hat gesagt, also jetzt habe ich doch gedacht, ich schreibe. Weil nämlich mir aufgefallen ist, dass diese Kerze mit dem guten Hirten fehlt. Und ich habe mir überlegt, was machen Sie denn mit der Kerze? Wird die jetzt einfach entsorgt oder weggeworfen? Dann hätte ich sehr großes Interesse, dass ich die Kerze bekomme. Und es war so, dass ich die Kerze für mich schon genommen habe. Ich habe meine Schwester gefragt, ob ich die bekomme. Dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich telefoniere mit der Dame und es war ein tolles Gespräch. Sie hat dann gesagt, ja, sie ist seit Ostern 2025 immer wieder in der Kapelle gewesen, weil sie auf der Suche nach einem neuen Weg war, wie es bei ihr weitergeht. Und ihr Weg hat sie dann ins Allgäu geführt. Sie ist dann sozusagen 7-mal hin und her gefahren. Und jedes Mal, also bei der Hinfahrt und bei der Rückfahrt, ist sie immer in der Autobahnkapelle gewesen. Und da hat sie eben an Ostern 25 den guten Hirten auf dieser Kerze gesehen und der hat sie sehr angesprochen. Und dann hat sie auch so der Psalm 23 bewegt. Und wir hatten zwischendrin auch mal Karten mit dem guten Hirten oder mit dem Psalm 23, wo sie mitgenommen hat. Also sie hat das ganze letzte Jahr dieser Psalm 23 begleitet.
Und jetzt, Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte.
Genau, der Herr ist mein Hirte.
In der Bibel. Ja?
Dieses Bild von diesem guten Hirten. Und jetzt kommt sie an Ostern 26 und der Hirte ist weg. Der hat ihr dann richtig gefehlt. Also ich habe gesagt, ich würde ihr dann gern diese Kerze geben. Dann hat sie gesagt, nee, wenn ich auch die Kerze sozusagen hüte, dann hat sie eine andere Idee. Ich darf die Kerze behalten und wenn ich die Kerze angucke oder anzünd, wenn ich an sie denke und ein Gebet spreche für sie. Und ja, ich dachte, sie hat das Bessere, das Bessere losgezogen.
Und die Kerze ist noch bei Ihnen?
Die ist bei mir und ich denke tatsächlich immer wieder an sie. Und es war dann schön, wir hatten dann im Nachgang noch Mailkontakt und da hat sie geschrieben, am 1. Mai ist das letzte Mal, dass ich ins Allgäu fahre. Mhm. Ich war dann nochmal in der Autobahnkapelle einen Stopp machen und dann habe ich gesagt, ihr geschrieben, wenn sie denn da wäre, dann würde ich gern rüberkommen. Und wir haben uns dann in der Autobahnkapelle getroffen und hatten dann ein richtig schönes, gutes Gespräch, schön, wo sie dann einfach so erzählt hat, wie es ihr ging in dem vergangenen Jahr. Und sie zog dann fröhlich ihre Straße weiter.
Das kann ich mir richtig vorstellen. Vielleicht denken jetzt manche auch hier, Mensch, ich würde der Schwester Inge gern auch so eine Kerze mitgeben, da sie die gelegentlich anzündet und dann an mich denkt und für mich betet. Aber wer genau das mag und sucht und das Bedürfnis hat, dass gebetet wird und auch einen Wert spürt, was Beten doch bedeuten kann, wenn andere für mich oder für andere Menschen, die mir was bedeuten, beten, kann ja zum Beispiel in der Kapelle eine Kerze anzünden oder in das Buch schreiben. Wir haben ja gehört, da gibt es Schwestern, die dann gerade dafür beten. Vielen Dank, Schwester Inge, fürs Teilen dieser Geschichten und ein bisschen Anteil geben an ihrem Weg, an ihrer Berufung, kann man ja sagen. So zu leben, das ist ganz beeindruckend. Der gute Hirte möge Sie behüten, sage ich schon mal. Aber bevor wir jetzt auseinandergehen, würde ich Sie noch bitten, einen Satz zu vollenden. Und der lautet, wenn ich in 10 Jahren auf mein Leben zurückschaue, auf die Situation vielleicht heute, dann will ich sagen können.
Ich bin einfach nur dankbar für das, was ich erleben durfte und darf.
Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen und dass Hoffnung Sie begleitet und Sie als Hoffnungsmensch weiter unterwegs sind. Danke für den Besuch hier im Podcast und alles Gute. Und genau das wünsche ich euch auch von Herzen, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt, die mitgeht, dass du gute Hirte euch behütet. Und in diesem Sinne seid gesegnet auf allen Wegen. Ciao.